herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arbeiterkind.de, der Podcast. Heute haben wir auch wieder eine inspirierende Arbeiterkind-Geschichte für euch. Ich bin Franziska Löffler, hauptamtliche Bundeslandkoordinatorin für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei Arbeiterkind.de. Und heute werde ich mit Alexandra Kammer sprechen. Sie ist Expertin für Diversity und Employer Branding und wir sprechen über ihren Weg als Erstakademikerin und warum der Lebenslauf und Lebensweg nicht immer geradlinig sein muss. Außerdem werden wir über ihre Co-Gründung des Startups Ivy sprechen und wie sie sich mit Arbeiterkind.de verbunden fühlt. Hallo Alexandra, es freut mich sehr, dass du heute bei uns beim Arbeiterkind.de Podcast dabei bist. Magst du dich vielleicht erstmal vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst und woher du denn Arbeiterkind.de überhaupt kennst?
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Alexandra. Ich habe einen Startup mitgegründet, das heißt Ivy. Wir sind in der HR-Tech-Branche unterwegs und wir machen objektive Kriterien, also wir machen Stärken sichtbar in der Personalauswahl und außerdem lehre ich auch an der HWR hier in Berlin und darf auch viel in den Medien über genau dieses Thema soziale Herkunft schon erzählen und das kam auch unter anderem durch die Verbindung mit Arbeiterkind und darauf kam ich tatsächlich, also ich war schon immer irgendwie, ich habe schon immer irgendwie den Namen so rumflattern sehen, wenn wir im Studium und dachte immer, Mensch, jetzt so als erstes war für mich der Effekt, ich habe jetzt ein Wort auf einmal für meine Erfahrung und dann wollte ich da immer, ich hatte so, war richtig übereifrig, in jedem Semester habe ich eine neue Initiative ausprobiert und wollte das dann irgendwie machen und dann kam Covid und hat es nicht geklappt, aber ich hatte dann in der Pandemie das Berufsmentoring angefangen und seit ich jetzt dann im Beruf bin, bin ich jetzt noch so dabei.
Toll, danke. Heißt es, dass du dir dann auch erst wirklich bewusst geworden bist, dass du ein Arbeiterkind bist, als du von uns gehört hast im Studium? Oder ist dir das vorher schon mal irgendwie begegnet? Wie war das so deine Erfahrung damit?
Nee, also es war tatsächlich im Studium. Also ich komme ursprünglich aus dem Saarland, auch aus eher einer kleinen Stadt. Und da im Vergleich in unserem Umfeld waren da alle sehr, sehr ähnlich. Ich bin dann irgendwann, ich habe diese Schule gewechselt und bin nach Saarbrücken gegangen. Und ich glaube, das hat ja so, das eine ist so dieses Bildungsgefälle zwischen Großstädten und kleineren Städten. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig diesen Umgang gehabt mit elitären Familien. Hatte ich auch an meinem Gymnasium davor schon, aber das war immer noch so sehr alles ausgeglichen. Aber als ich habe in Mannheim studiert und das ist ja vielleicht die Uni auch ein bisschen bekannter dafür, dass da viele hingehen, die mal ein Unternehmen erben werden oder sowas. Und das war für mich total abgefahren. Und diese ganze Studiumserfahrung und als ich diesen Weg gegangen bin, da ist mir das vor allem klar geworden, warum das sich für mich häufig so schwieriger oder nicht so zugänglich angefühlt hat. Und das war wirklich, als ich diesen Namen gelesen habe, war ich so, aha. Ich habe aber tatsächlich auch neben der BWL Linguistik studiert. Das heißt, die Sprachwissenschaft und so die Macht von Sprache ist mir sehr wichtig schon. Und ich glaube, das hat auch dann entsprechend diese Wirkung für mich gehabt.
Ja, das kann ich total verstehen. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie das dann für dich auch an der Universität war und vielleicht auch, wie sich das überhaupt bei dir ergeben hat, dass du dich dann auch für ein Studium entschieden hast und dann auch an der Hochschule, wo du schon sagst, es sind auch viele dabei, die irgendwie aus ganz anderen Kreisen so kamen.
Also ich war, als ich die Schule gewechselt habe, das war eine sehr elitäre Schule. Ich war auf dem deutsch-französischen Gymnasium in Saarbrücken und da, das war komplett bilingual, bin ich gar nicht so aufgewachsen. Das war irgendwie schon so diese erste Hürde und da gab es auch sehr viel Unterstützung. Also ich war schon immer jemand, der irgendwie richtig viel sich auch wahrscheinlich auch ein bisschen beweisen wollte, also sehr viel Fleiß mitgebracht hat und sehr gerne gelernt hat. Und dass ich dann studiert habe, kam eigentlich, also es war dann gar keine Frage aufgrund meines Abschlusses, war irgendwie, also hat so, haben alle gesagt, klar, gehst du studieren. Und ich hatte tatsächlich auch die Möglichkeit, und das erzähle ich jetzt erst so stolz, weil man hat ja auch immer so diese Scham, das gar, oder ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt stolz erzähle, aber offen, dass man da nicht drüber spricht, so du hast gute Noten, sag das nicht so laut. Ich habe aber auch zum Beispiel dann die Möglichkeit bekommen, schon mal zu studieren, also ins Studium reinzuschnuppern quasi. Ich meine in der 11. und 12. Klasse, das heißt Juniorstudium. Und da durfte ich in der Uni Saarbrücken auch mal schauen, was ich so studieren möchte. Also diese Frage, ob, gab es eigentlich nie. Es war eher so die Frage, was. Und da war ich total verloren. Also da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen möchte. Und es war eher so, na, also in meinem Umfeld oder ja, da kannte man halt so diese großen Studienrichtungen. Und dann war wahrscheinlich so der stärksten Ratschlag, den ich bekommen habe, so ja, mach doch das, wo du gute Noten hast. Und das waren Sprachen und dann war ich so, sollte ich Lehrerin werden? Aber ich will irgendwie nicht Lehrerin werden. Und dann habe ich auch tatsächlich in diesem Juniorstudium Französisch eine Weile studiert und habe dann geguckt, okay, was könnte ich sonst machen? Und dann habe ich BWL da ein bisschen reingeschnuppert, aber das war nie so eine, ich glaube, wenige Leute studieren BWL mit großer Leidenschaft. Also das war eher so etwas Praktisches. Und ich war auch wirklich damals auf allen Messen. Ich habe mir alles mitgenommen an Orientierung und kam dann irgendwie tatsächlich auf die Uni Mannheim. Und das finde ich bis heute ziemlich lustig über eine Google Maps Suche, weil ich habe gedacht, okay, BWL. Und dann habe ich googelt und dann waren auf diesen Messen vor allem solche Business Schools. Die sind ja auch privat und teuer. Und ich war so, okay, das fühlt sich nicht an, als wäre das eine gute Idee, sich gleich zu verschulden. Und habe dann geguckt, okay, was gibt's denn noch für Unis in meiner Nähe? Und dann war das Mannheim und dann hatte ich das mal in der Schule erzählt und da hat eine Mitschülerin mir erstmal gesagt, so, das ist doch eine von den besten Unis. Und ich war so, das wusste ich nicht. Und das stand auch nicht auf der Webseite, glaube ich, nicht so klar. Ich glaube, das ist heute alles wahrscheinlich anders, aber das war eher so was, das kannte man in anderen Kreisen. So, ich kam da irgendwie so ein bisschen durch Zufall drauf.
Ja, das sind dann so diese Informationen, die man irgendwie nicht wirklich mitkriegt, ne? Weil man niemand in der Umgebung hat, wo man weiß, was ist denn eine gute Uni überhaupt und was heißt das denn überhaupt, ne? Was gibt es für Angebote? Und warst du dann auch mit dem BWL-Studium zufrieden? Also, wie war denn da deine Erfahrung sowohl inhaltlich als auch an der Uni selbst?
An sich habe ich wirklich, wirklich gerne studiert. Ich hatte sehr in meiner Bildungslaufbahn sehr immer dieses Fördern und Fordern. Und ja, da gab es eben auch ein sehr großes Angebot und zwar auch sehr vielfältig. Ich glaube, mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich mein Hauptfach in den Geisteswissenschaften hatte, also dass ich da nahbare Menschen um mich herum hatte, nicht nur diese Massenveranstaltungen, Vorlesungen. Und genau, also ich habe auf jeden Fall gerne studiert. Ich weiß nicht, ob ich rückblickend würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt dasselbe nochmal studieren. Also vor allem im Bachelor ist es ja alles noch sehr offen. Im Master konnte man ja dann seine eigenen Schwerpunkte legen. Und ich habe auch, nachdem ich mein Abi gemacht habe, erstmal gearbeitet. Also ich habe quasi ein Gap Year gemacht, aber im Sinne von, ich arbeite und habe daneben das Juniorstudium weiter, also das Studium, was ich im Juniorstudium quasi angefangen habe, weitergeführt, wusste aber, dass ich wahrscheinlich da nicht bleiben möchte. Und habe auch immer neben dem Studium gearbeitet. Und meine erste Idee war, oder das hatte ich so aus dem Umfeld gehört auch, war, okay, wenn du ganz gut bist mit Sprachen, dann kannst du auch sowas machen wie Marketing zum Beispiel. Und das war dann so die große Sache, okay, da muss ich BWL studieren, dann mache ich das. Und dann habe ich da drin auch viel gearbeitet. Ich habe auch zum Beispiel Nachhilfe und sowas gegeben. Also es war auch so, auch ein bisschen Lehrerin werden hatte ich doch noch ein bisschen dabei. Und dadurch, dass ich dann schon so viel Erfahrung aber in dem Bereich gesammelt habe und dann habe ich auch tatsächlich im Master in der Wissenschaft dazu gearbeitet, also am Lehrstuhl als wissenschaftliche Mitarbeiterin, am Lehrstuhl für Marketing, hatte ich damals dann schon gegen Ende des Masters, Mitte des Masters so meine erste so Sinneskrise, die vielleicht manche erst später bekommen, aber ich weiß, ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass ich so in der Bahn saß und dachte so, Mensch, das passt doch eigentlich überhaupt nicht zu meinen Werten, was ich hier mache. Also ich möchte ja überhaupt nicht rausgehen und jetzt bei einem Großkonzern arbeiten, um Menschen dazu zu animieren, noch weiter und noch mehr zu konsumieren, unseren Planeten noch mehr zu zerstören. Und ich hatte dann das Glück in Mannheim, wir hatten den ersten Lehrstuhl für CSR, also Corporate Social Responsibility, sprich auch Nachhaltigkeit und die Verantwortung von Unternehmen. Und habe das belegt und habe dann auch dazu mehrere Arbeiten machen dürfen zu Greenwashing. Und dann auch am Ende habe ich meine Masterarbeit zu Diversity Management gemacht.
Total spannend, auch wie du dich dann umorientiert hast, weil ich glaube, diese Sinneskrise haben wir alle mal in unserer, der gute Quarter-Life-Crisis. genau, und dass du dann aber trotzdem daraus noch was mitgenommen hast und dich umorientiert hast. Würdest du denn jetzt sagen, du hättest das irgendwie noch mal gewünscht, du hättest was anderes gemacht, also was anderes gewählt im Studium, oder sagst du, nee, das war schon alles richtig so, ich musste irgendwie diese Erfahrung machen, das hat mich ja am Ende auch dorthin gebracht, wo ich jetzt bin.
Ja, also ich glaube, am Ende bin ich auch immer so jemand, so no regrets, ne? Also ich würde das jetzt nicht, ich würde wahrscheinlich schon was anderes studieren oder anders meine Schwerpunkte setzen. Ich finde auch sowas wie Gender Studies richtig spannend. Das hatte ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Gab es auch in Mannheim, glaube ich, nicht. Da irgendwie noch was mitzunehmen. Aber ich glaube, für mich, aus dem Punkt, wo ich rauskam, musste ich diesen Weg auf jeden Fall gehen, um einerseits auch dieses Selbstbewusstsein zu erlangen, dass ich die Dinge kann und richtig an dem Platz bin. Und andererseits auch diese Orientierung, also diese Zugänge zu verschiedenen Lebenswandeln, den hat man, also hatte ich erst, als ich dann ja in diesem Umfeld war.
Denkst du, es hätte etwas geben können, um dir diese Einblicke schon früher zu geben? Also hättest du dir irgendwie noch was anderes gewünscht, um ja diese Einblicke vorher zu haben?
Also ich weiß, dass mich tatsächlich dann auch, bevor Ivy zum Beispiel kam, sehr das Medium des Podcasts tatsächlich inspiriert hat. Also ich hatte auf jeden Fall so diesen Zugang zu, wer hat zum Beispiel in Mannheim studiert, was machen die heute? Und das hatten wir, ja, hatten die Artikel in der Uni-Zeitung und sowas. Ich glaube, das hat mir damals viel geholfen. Weil das so nahbar war und man sich dann vorstellen konnte, ich kann das auch werden, weil die haben ja diesen Weg auch bestritten. Genau.
Ja, diese Vorbilder, oder? Das ist immer total, total wichtig, dass man die auch sehr divers hat. Also in alle verschiedenen Richtungen. Da hast du dann auch ein Auslandssemester oder mehrere Auslandssemester gemacht, oder? Wie war das denn für dich? Wie hast du dich dazu entschieden? Ich meine, du hattest ja dann schon Deutsch-Französisch, bilingual, was auf dem Gymnasium. Da gab es ja dann wahrscheinlich schon eher so eine Nähe auch mal zum Ausland. Aber wie war das denn dann für dich, dich für das Auslandssemester zu entscheiden? Und wie lief das so ab für dich? Hast du das Gefühl, das hat dir auch was mit in deinem Lebensweg gebracht?
Jeden Fall. Also ich würde einfach immer weiter studieren wollen, auch für sowas. Auch ne, wenn das immer total schwierig war. Und ich glaube, das will ich auch gar nicht verschönen. Aber mein erstes Auslandssemester war in Paris. Ich habe an der Sorbonne studiert und das war für mich total abgefahren, ein riesengroßer Traum. Und ich musste mich gefühlt jedes Mal kneifen, als ich da reingelaufen bin. Und ich war so, wow, das passiert gerade. Gleichzeitig habe ich aber auch Remote Work gemacht, bevor es das gab. Also ich hatte dann meinen Job so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich kann auch von Paris aus arbeiten, um mir das auch ein Stück weit zu finanzieren, weil das natürlich auch wieder ganz andere Dimensionen waren als jetzt zum Beispiel in Mannheim. Und ja, ich glaube, dass ich da die soziale Herkunft schon auch gespürt habe, in dem Sinne, dass es jetzt nicht so wahnsinnig klar war oder ganz normal war, diesen Schritt zu gehen, aber im der Universität selbst jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so sehr. Da kommen ja auch viele kulturelle Aspekte nochmal hinzu. In meinem zweiten Auslandssemester im Master war ich in den Niederlanden, in Utrecht. Also ich war jetzt auch nie wahnsinnig weit weg. Das ist dann auch so die andere Sache. Ich habe nie so, also für mich hat sich das nie zugänglich angefühlt, so richtig abgefahren, Europa zu verlassen. Das habe ich auch, glaube ich, erst gemacht vor 2 Jahren oder so zum ersten Mal. Und ja, das, also ich bin halt einfach auch, habe so ein Faible für hohe Bildung dann irgendwie bekommen und war dann eben auch in den Niederlanden an eine der ältesten Rippen mit dem besten Ruf, so die Uni. Und ich war so, das ist so cool, so alte Gebäude und so viel Geschichte. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Ich habe meinen Master tatsächlich in Utrecht gemacht. Allerdings war ich nie dort, weil ich den Remote gemacht habe. Das heißt, ne, wie du das jetzt beschrieben hast, die tollen Gebäude und ja, die Geschichte dort konnte ich nie miterleben. Aber ich glaube, das ist ja auch so was total Wichtiges im Auslandssemester, dass man auch noch mal so diesen Perspektivwechsel bekommt, gell?
Ja, und da kann ich nur empfehlen, Geisteswissenschaften zu studieren, weil alle anderen dürfen nicht in die alten Gebäude.
Das ist ein guter Tipp. Du hattest ja jetzt schon ein bisschen erzählt, auch wie dann der Berufseinstieg war, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer erzählen und auch, ob es da Herausforderungen gab, auch gerade noch mal für dich als Erstakademikerin, ob du da nach dieser auch Elite-Uni noch mal irgendwie den Unterschied gemerkt hast.
Also Berufseinstieg jetzt schon so nach dem Abi. Ich habe sehr bodenständige Berufe gearbeitet. Also ich war in mittelständischen Unternehmen bei uns in der Umgebung. Ich habe nicht diese eine große, coole Marke im Lebenslauf. Das ist tatsächlich was, wenn man meinen Lebenslauf guckt, das fehlt. Aber jetzt im Blick zum Beispiel auf die Gründung, wir sind tatsächlich alle in unserem Gründungsteam ErstakademikerInnen. Also wir hatten alle so diese Hürde auf unsere eigene Art in der Berufsorientierung, einerseits zu wissen, was wir wollen und andererseits auch zeigen zu können, was in uns steckt, weshalb wir eben auch Ivy gegründet haben. Und so kam das auch zusammen. Und vielleicht kann ich dann ein bisschen auf die Gründung eingehen. Ja, also ich hatte nie vor, irgendwann mal zu sagen, ich habe dieses Startup gegründet. Das war irgendwie nie was, was ich mir selbst zugetraut habe oder was ich mir nicht vornehmen wollte, damit ich mich nicht damit enttäusche quasi. Und ich dachte nur, ich schnupper da mal rein und ich schau mal. Und dann habe ich das auch mal gemacht. Und wir hatten tatsächlich auch in der Uni einen Kurs dazu und das hat sich für mich auch überhaupt nicht zugänglich angefühlt. Aber ich habe da nicht teilgenommen, wo man sich ne so ein Businessmodell und sowas ausdenken konnte. Für mich war, glaube ich, auch dieser Einstieg mehr, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich will einen Sinn haben in meinem Job und ich merke, dass ich den hier sehr schnell haben kann, weil ich hier was bewegen kann. Hier ist die Leinwand noch ja, weißer als es vielleicht in Großkonzernen ist. Und habe das einfach mal gestartet. Und ich glaube, vor allem in dieser Startup-Reise habe ich sehr, sehr viel gelernt, beziehungsweise auch verlernt, was zum Beispiel bedeutet, in diesem Bereich unterwegs zu sein, weil man kennt das ja nur von diesen glamourösen High-Growth, keine Ahnung, Gorillas, die jetzt nicht mehr da sind. Ne, so dieses Hyper-Growth wollte ich sagen. So im Sinne von, okay, es ist richtig viel Geld und richtig abgefahren, was wir hier machen. Und das ist ja auch zum Beispiel schon in der weiblichen Sozialisierung überhaupt nicht eine Sache, die du mit dir selbst verbindest, denn das ist dann so diese andere Sache. Und immer mehr habe ich mir eigentlich in den letzten Jahren die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn wir es einfach anders machen? So immer dieses What if, so was wäre, wenn? Und ich würde sagen, bis jetzt läuft das ganz gut.
Ja, finde ich total inspirierend. Wie kamt ihr denn dann genau zu der Idee für IW?
Also das war eine Geschichte mit vielen Wendungen, aber kurz gesagt, ich habe ja schon gesprochen über meine Masterarbeit und von meinem Co-Founder hat dann seiner Bachelorarbeit also psychologische Eignungsdiagnostik ist ja das Herz unseres Produktes in der Berufsorientierung geforscht und über Bekannte, damals tatsächlich auch noch über Facebook, da hören wir uns gleich richtig alt an, kam das dann irgendwie auch zusammen. Für ihn ist es zum Beispiel auch die zweite Gründung und ich habe auch noch lange Zeit nebenbei, oder ja, lange nicht, aber ich habe halt noch meine Masterarbeit geschrieben und dachte auch, ach, vielleicht will ich ja auch noch promovieren, weil dann war es auf einmal, das fühlte sich dann nahbarer an. Und ja, und dann hat es aber funktioniert und 4 Jahre, 4,5 Jahre später sind wir heute hier, so ungefähr. Und wir stehen sehr, ja, würde ich sagen, stabil und haben auch schon viel bewegt, was wir uns damals gar nicht hätten erträumen können.
Ja, klingt richtig toll. So schön, dass es dann mit diesen ganzen Wendungen und so doch man am Ende ja seinen eigenen Weg findet, oder? Was würdest du denn sagen? Du meintest, ihr seid beide beide zwei oder drei in eurem Gründungsteam?
Wir sind tatsächlich zu fünft.
Ach, zu fünft, entschuldige, ja. Und ihr seid alle erst AkademikerInnen. Was würdest du denn sagen, was euch da ausmacht oder vielleicht auch, wie ihr Dinge als GründerInnen anders angeht in der Startup-Szene?
Ich würde sagen, die Bodenhaftung ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also wir haben nicht so dieses, dass wir so mit Buzzwords um uns werfen miteinander, sondern wir sind schon, haben auch eine sehr direkte und offene Kommunikation. Auch nicht so unrealistische Ziele, sondern wirklich, okay, Pragmatismus, würde ich auch sagen, auf eine Art. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von mir spreche, und ich glaube, dass wir das auch alle auf eine gewisse Art sehr fühlen, ist auch diese Mission für soziale Gerechtigkeit. Ne? Und irgendwo das abzubauen, was wir an Hürden erlebt haben, für die, die nach uns kommen.
Und jetzt nach der Gründung, erlebt ihr dort immer noch, dass es bestimmte Herausforderungen für euch als ErstakademikerInnen gibt? Oder hast du das Gefühl, so nach der Gründung und dann eigentlich findet man sich schon zurecht?
Also ich glaube, man findet schon so seinen Weg, vor allem, wenn man auch etablierter ist und dann irgendwann auch mal stabiler steht, sodass man vielleicht auch nicht mehr so sehr abhängig ist von anderen Menschen oder deren Ressourcen. Weil das ist natürlich eine Sache, zum Beispiel, weil wenn es um Investitionen geht, einen Teil natürlich auch, kannst du die Sprache sprechen, diese Leute, die diese Ressource haben. Da würde ich aber sagen, ist wahrscheinlich diese soziale Komponente gar nicht so stark, wie es jetzt zum Beispiel in meinem Fall die Gender-Komponente war. Ich glaube, dass, oder ich habe soziale Herkunft in der Reise und auch wenn ich jetzt unsere Angels, also unsere InvestorInnen anschaue, als etwas sehr Verbindendes wahrgenommen. Also die haben das mindestens irgendwie mitgefühlt und haben auch, ja, sprechen mit uns da auch sehr offen drüber. Und das ist wahnsinnig wertvoll, dass wir diese Leute haben, die das auch machen aufgrund der Mission und nicht nur wegen Profiten.
Das glaube ich, ja. Und es ist ja auch total toll, dass man sich darüber verbinden kann, ne? So vielleicht ähnliche Erfahrungen, die man gemacht hat. Und jetzt meintest du aber, dass vor allem die Gender-Komponente doch dann eher herausfordernder war. Wieso das denn?
Uff, also ich gefühlt würde ich jetzt erzählen, was schon ganz viel durch die Medien ging, aber es ist natürlich immer noch, klar verändert sich das, aber immer noch ein sehr testosterongetriebenes Umfeld, ein sehr dominantes Umfeld, was natürlich auch männlich sozialisierten Menschen wehtut, für sie aber leichter ist, weil sie so erzogen worden sind, das zu verstehen und vielleicht auch das einfach darzustellen. Aber besonders zu Anfang, und ich hoffe, das ist immer weniger so, hatte ich häufiger schon die Erfahrung, dass ich so die Einzige war in den Räumen und dass auch deplatzierte Fragen in meine Richtung gestellt worden sind. Da fühlt man sich dann natürlich nicht so sicher.
Ja, und wahrscheinlich auch sehr isoliert, ne? Wo man dann irgendwie auch so auf Allies mit angewiesen ist, dass auch alle vielleicht so ein bisschen ein Bewusstsein dafür haben, dass das ein Problem ist, oder? Was würdest du denn dann anderen Erstakademikerinnen, also nicht gegendert, dann vielleicht tatsächlich Frauen, mitgeben oder denen raten, wenn die auch selbst gründen möchten?
Dass sie sich selbst vertrauen dürfen und ihr Ding daraus machen können und damit erfolgreich sein können. Also wirklich auch nicht dieses, ich muss jetzt in dieses Bild passen, damit das funktioniert, sondern auch wirklich sich zu vertrauen, wenn man also intuitiv sich sagt, hey, ich glaube, ich will lieber diesen Weg gehen. Und ich sehe, also ich habe das ganz oft, dass ich so Momente habe, wo ich weiß, irgendwie so macht man das, ne, schon immer so. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Und ich habe da einen wahnsinnigen Antrieb, das dann anders zu machen. Und an der Stelle, weibliche Wut hat die Welt verändert an vielen, vielen Stellen. Und deshalb auf jeden Fall auch kultivieren und ja, eben dieses Image der zum Beispiel jetzt dieser Startup-Welt gar nicht so glauben zu müssen. Also wir müssen nicht aus der Elite kommen und
keine Ahnung, normschön sein zum Beispiel, ist ja auch viel, was gezeigt wird, oder diese Möglichkeiten haben, zum Beispiel schon von zu Hause mit dem Geld unterstützt zu werden. All diese Dinge sind nicht unbedingt nötig. Es gibt immer noch andere Wege. Und ja, einfach Selbstvertrauen haben und diesen Imposter, den man dann im Kopf hat, wenn man in einem Raum ist, wo man sich total fehl am Platz fühlt, gerne einfach benennen, gib der Stimme einen Namen, dann ist sie schon mal nicht mehr nur deine, und dann ja, auch mal schweigen lassen.
Ja, finde ich auch toll, dass du das auch so intersektional betrachtest, weil das ist ja wirklich so, dass es so viele verschiedene Diskriminierungsformen dort in verschiedenen Ebenen, ne, und verschiedenen Bereichen gibt. Und wenn du jetzt zurückdenkst an dich selbst, dein jüngeres Ich, zum Beispiel frisch aus dem Gymnasium raus, was würdest du denn dir selbst raten oder deinem jüngeren Ich selber gerne sagen?
Ich würde ihr, glaube ich, sagen, chill mal. Also ich hatte sehr stark diesen Antrieb, dass ich dachte, ich muss mir meinen Platz hier verdienen, und deshalb habe ich wahnsinnig viel auf einmal gemacht. Und das hat mich auch ein bisschen eingeholt dann irgendwann. Also ich hatte das, dass ich immer so alles auf einmal mache und zum Beispiel Regelstudienzeit durchgezogen habe, während ich gearbeitet habe. Und da wirklich ja auch eine sehr ernsthaft dabei war. Also ich würde mir, glaube ich, raten, mal zu chillen und auch mal zu genießen und der Sache zu vertrauen, dass das schon alles zusammenkommt, weil ich damals, glaube ich, auch dachte so, nur wenn ich dieses Ziel erreiche, wird irgendwie das gut sein und ich werde irgendwie sicher sein im Sinne von Einkommenssicherheit zum Beispiel auch. Und neben dem Chillen vielleicht auch sehr ruhig mal mutig dahin zu gehen, wo es sich einfach warm anfühlt. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr warm ist, dann gehst du halt da woanders hin, wo es sich warm anfühlt, und das wird sich schon fügen.
Ja, ich glaube, das können wir uns alle annehmen, uns nicht so dolle unter Druck zu setzen auch, ja. Auch das manchmal so Wendungen, wie du auch vorhin gesagt hast, halt auch was Gutes sein können. Man nimmt ja immer was mit, was man davon wirklich auch lernen kann. Jetzt haben wir ja schon viel drüber gesprochen, dass es verschiedene Herausforderungen gab für dich. Erstmal mit der Studienwahl, aber dann auch im Studium, im Berufseinstieg, also dass man die vielleicht auch immer wieder trifft. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen im Bereich Chancengerechtigkeit? Und ich meine, das ist ja auch deine Expertise mit deinem eigenen Unternehmen. Genau, was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, und deiner Meinung nach, wie könnten wir die angehen?
Also ich glaube, was wir gesamtgesellschaftlich gerade sehr erleben, ist, dass wir in multiplen Krisen stecken und dass das Menschen sehr viel Angst macht, weil sich Dinge verändern. Man kann das nicht aufhalten. Und das ist ja auch, also ich habe in meiner Arbeit viel mit Hiring Biases zu tun, also diese Unconscious Bias, unbewusste Voreingenommenheiten. Und das sind vor allem diese Prozesse, die im Gehirn passieren, aufgrund dessen, dass unser Gehirn dafür verantwortlich ist, dass wir überleben. Und einer davon ist Status Quo, also Status Quo Bias. Und das ist, glaube ich, was wir sehr stark erleben. Das bedeutet, unser Gehirn möchte an dem festhalten, an dem Ist-Zustand, also dem Status Quo, weil er ist und er deshalb bekannt ist und sich deshalb gut anfühlt. Und alles andere fühlt sich wahnsinnig bedrohlich an. Das heißt, es fühlt sich für mich bedrohlich an, wenn zum Beispiel, wenn wir auf Unternehmensebene sprechen, das Team auf einmal bunter ist, verschiedenere Leute da sind. Dann fühlt sich das für mein Gehirn nicht gut an, zum Beispiel eine Person einzustellen, die ich noch nie eingestellt habe. So, das ist die eine Sache. Und diese Angst müssen wir natürlich auch ernst nehmen. Und es wird auch jetzt gerade, trifft es ja besonders Bevölkerungsgruppen, glaube ich, die das auch haben, die sonst bis hierher eine sehr einen smooth ride hatten, eine gute Zeit, weil sie sehr privilegiert sind und merken, dass vielleicht sie ja auch anderen Räume geben müssen oder dürfen, die bis dahin noch nicht so an diese Räume ja die betreten durften. Und das Erste ist da immer, es fühlt sich fremd an, Alarm. Ne? Das ist immer, was das Gehirn mit uns macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da der Sache, ja, uns der ins Auge blicken und uns sagen, okay, das liebes Gehirn, danke, aber wir sind nicht mehr in der Steinzeit, ich bin sicher. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ich will jetzt hier nicht so abgehoben wissenschaftlich sprechen, aber ich habe ja BWL studiert und da hat man ja nun mal gelernt, wie das geht mit dem Kapitalismus. Und eine grundlegende, ja, ein Prinzip von dem Kapitalismus ist ja auch das, so ein Scarcity-Mindset. Also Scarcity heißt, es gibt nicht genug für alle. Ne? Also man denkt sich, der Kuchen hat nur eine gewisse Anzahl an Stücken. Und wenn wir davon was abgeben oder andere Leute auch ein Stück vom Kuchen bekommen, heißt das für mich weniger. Und wie wäre es denn, wenn wir das so denken, dass der Kuchen einfach größer ist, wenn wir mehr Leute an den Tisch setzen?
Das finde ich einen ganz tollen Abschluss. Ich glaube, ja, Veränderung macht immer erstmal Angst. Deshalb danke dir für deinen Mut, dass du dich wirklich auch für eine gerechtere Welt einsetzt und auch vor allem für das Thema soziale Herkunft sensibilisierst. Danke dir.
Danke dir.
Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich gehe auf jeden Fall total beflügelt aus dem Gespräch mit Alexandra raus. Wenn auch ihr mehr über Arbeiterkind.de erfahren möchtet oder vielleicht genauso wie Alexandra Menti bei uns im Berufseinstiegsprogramm sein möchtet, dann checkt gerne die Shownotes aus. Das sind nochmal alle relevanten Links. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.